SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
Viele Meldungen aus der Immobilienbranche sind in den vergangenen Tagen aufgeploppt und sie scheinen sich zum Teil auch zu widersprechen. Heute hat das Statistische Bundesamt gemeldet, dass die Immobilienpreise weiter ansteigen, allerdings langsamer. Im vergangenen Quartal, also von April bis Juni, ein Plus von 10,2%. Die dritte leichte Abschwächung nacheinander. Gleichzeitig werden viele Bauaufträge storniert, vor allem von Privatleuten. Material fehlt oder ist teuer und die Finanzierungszinsen steigen. Viele Experten erwarten eine Abschwächung des gesamten Immobilienbooms, aber bis jetzt ist davon noch nicht so viel zu spüren. Christian Oberst ist Immobilienökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft IW in Köln. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie sehen Sie das denn? Reicht dieser weniger starke Preisanstieg schon aus, um zu sagen, dass sich jetzt wirklich die Lage dreht, so wie das eben einige Ökonomen heute tun?
Nein, vor dem Hintergrund des aktuellen Umfelds, der aktuellen Entwicklung ist das ja fast schon eine Entwarnung, dass sich der Preisanstieg nur verlangsamt hat. Die Lage am Immobilienmarkt hat sich zu Beginn des Jahres verändert. Also mit der Zinswende, mit dem starken Anstieg. Die Preisstatistiken, die ziehen jetzt langsam nach. Es war zu erwarten, dass die Preise nicht so weiter steigen wie vorher. Aber eine große Trendwende sehe ich nicht. Ich meine, die Stimmung in der Branche ist schlecht, aber man muss auch sehen, der Wohnungsbedarf ist nach wie vor hoch. Auch der Bedarf an Qualitätsverbesserungen, wenn wir an energetische Sanierung denken. Aber ja, die Kaufkraft und Zahlungsfähigkeit der Wohnkäufer ist eingeschränkt jetzt.
Gut, also Sie sagen, Sie sehen noch keine Trendwende. Was mir jetzt heute an der Statistik auffällt, ist, dass in städtischen Gebieten sich der Preisanstieg viel deutlicher verlangsamt hat. Zum ersten Mal seit vielen Quartalen liegt da die Teuerungsrate im einstelligen Prozentbereich. Heißt das, dass Immobilien in Städten tatsächlich bald deutlich günstiger werden? Vielleicht einfach, weil sie sich niemand mehr leisten kann?
Nein, das liegt einfach daran, dass die Preise in den Städten auf einem deutlich höheren Niveau sind. Und was wir aber schon sehen ist, dass wir gerade in den teuersten Segmenten, also in der besten Lage, mit der besten Qualität, da stagnieren die Preise. Im mittleren Segment, im Vorort, da steigen sie auch weiter. Und vielleicht wird auch so manche Preisübertreibung im Zentrum gerade gedämpft.
Also spielt das nicht so eine große Rolle für die Gesamtstatistik. Jetzt reden wir noch über andere Statistiken oder Zahlen. Das IFO-Institut hat vor ein paar Tagen gemeldet, dass seit April die Zahl der Stornierungen im Wohnungsbau auffällig steigt. Bedingt natürlich, wie Sie es auch sagten, durch steigende Zinsen oder fehlendes Material. Müssten da die Immobilienpreise nicht eigentlich viel deutlicher fallen, wenn die Nachfrage so stark zurückgeht?
Ja, es ist bekannt, dass der Wohnungsmarkt weniger volatil ist und auch langsam reagiert. Das heißt, Anbieter nehmen jetzt erstmal längere Vermarktungszeiten in Kauf oder kommen den Käufern anderweitig entgegen. Das heißt, sie machen noch einen Umbau, bevor sie eigentlich die ausgewiesenen Preise ändern. Also das kommt wirklich etwas später. Und es ist davon auszugehen, dass es so eine schleichende Anpassung ergibt. Das heißt, die Immobilienpreise steigen etwas weniger an als die Inflationsrate. Und damit sind sozusagen nominell bleiben die Preise gleich, aber real sinken sie etwas. Und man muss aufpassen, wenn man über Zeitvergleiche, die geringere Bautätigkeit heute bedeutet die Knappheit von morgen mit den dann entsprechenden zukünftig preistreibenden Effekten.
Zum Schluss nochmal eine Einschätzung von Ihnen. Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das klappt jetzt schon in diesem Jahr vermutlich nicht. Halten Sie das überhaupt noch für realistisch, dieses Ziel?
Nein, das ist nicht realistisch. Das Ziel war aber auch vor einem Jahr schon zu hoch gesetzt und ist es jetzt erst recht. Ich persönlich verstehe nicht, warum die Politik an unrealistische Ziele festhält, die sie enttäuschen muss. Und was dabei immer wichtig ist, so eine Kennzahl für ganz Deutschland ist auch schwierig. Ne? Wir haben einen hohen Bedarf in den Ballungsgebieten, aber wir haben auch Leerstand auf dem Land. Das heißt, die Zahl ist sowieso schwierig, aber sie wird auch nicht erreicht werden.
IW-Immobilienexperte Christian Oberst sieht durch weniger stark steigende Preise noch keine Trendwende am Immobilienmarkt. In Deutschland hat heute der Bundestag über die hohen Energiepreise debattiert. In Brüssel wird schon an einer Übergewinnsteuer gearbeitet. Oder sagen wir mal, es gibt eine Idee. Eine Idee, die wir vermutlich alle gut finden. Energieversorgern, die durch Rekordpreise immer noch Milliarden verdienen, einen Teil des Gewinns abzunehmen und damit die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken. Zwei Beispiele. Gewinn im zweiten Quartal bei Total Energie in Frankreich knapp 6 Milliarden Euro. Eni in Italien knapp 4. Unser Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche hat den aktuellen Stand zur Übergewinnsteuer zusammengetragen und, Überraschung, es gibt mehr offene Fragen als Antworten.
In diesen Zeiten müssten die Profite der Unternehmen mit denen geteilt werden, die in Not sind, hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen verlangt.
In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most.
Die Idee, so einen günstigen Basistarif für Privathaushalte und Unternehmen zu finanzieren, sei natürlich gut, sagt der Energieexperte Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Allerdings sei die Umsetzung kompliziert, auch weil sich Übergewinne bei Kohle- und Atomkraftwerken nur schwer berechnen lassen, da ein Teil des Stroms langfristig gehandelt wird.
Das Hauptproblem ist, dass es relativ schwer ist auszumachen, ob der Stromproduzent, der heute Strom produziert, diesen bereits in der Vergangenheit möglicherweise sogar billig verkauft hat und man ihm mit einer Übergewinnsteuer Geld wegnimmt, was er eigentlich gar nie verdient hat.
Natürlich seien noch sehr viele Fragen offen, sagt Rasmus Andresen. Doch ist der Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im EU-Parlament optimistisch, dass die Pläne schnell umgesetzt werden.
Dazu müssen die Mitgliedstaaten aber bereit sein, ein wirklich einheitliches Modell auf den Weg zu bringen und mögliche Schlupflöcher zu schließen. Dass Energiekonzerne ihre Einnahmen kleinrechnen können und einige große Konzerne auch ihre europäischen Einnahmen vor allem in der Schweiz registriert haben, ist ein großes Problem.
Wenn man dieses löse, ließen sich aber noch deutlich mehr als 140 Milliarden Euro erzielen, ist der grünen Politiker überzeugt. Andere sind skeptischer.
Ich halte die Schätzung von 140 Milliarden Euro Einnahmen aus einer solchen Übergewinnsteuer für nicht realistisch,
sagt der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber. Der Finanzexperte glaubt, dass diese Summe auch nicht ausreichen würde, die Preissteigerungen spürbar abzufedern.
Wenn ich das auf die 27 Mitgliedstaaten umlege, dann zeigt sich ganz schnell, dass die 140 Milliarden europaweit gerade mal ausreichen würden, um die Mehrkosten in Deutschland abzufedern.
Völlig offen ist auch, wie das Geld überhaupt umverteilt wird. Die EU-Kommission würde das gern übernehmen. Die Mitgliedstaaten, die Transfers auf ihre Kosten fürchten, sind davon aber wenig begeistert. Tim McPhee ist der zuständige Kommissionssprecher.
Ich denke, die Botschaft ist, dass wir das alles jetzt in aller Ruhe zwischen den Mitgliedstaaten besprechen und schnell zu einer Einigung über die Vorschläge kommen, möglicherweise schon auf dem Energierat Ende nächster Woche.
Einige EU-Länder haben allerdings schon angekündigt, dass sie eher nicht zustimmen wollen und fordern Ausnahmen. Europakorrespondent Matthias Reiche war das zu den Plänen einer Übergewinnsteuer. Der Autozulieferer Continental hat Autokonzerne mit verunreinigten Teilen für Klimaanlagen beliefert. Darüber berichtete am Nachmittag zuerst das Magazin Der Spiegel. Continental hat dem NDR die Probleme inzwischen bestätigt. Deshalb Frage an NDR-Reporter Torben Hildebrandt, wie groß ist denn das Ausmaß?
Offenbar geht es um einen Zeitraum von 15 Jahren und um verunreinigte Schläuche für Klimaanlagen. Diese Teile sollen demnach in Millionen Autos eingebaut worden sein. Conti sagt aber, diese winzigen Schmutzpartikel an den Schläuchen, die hatten keine nennenswerten Folgen. Die Klimaanlagen haben funktioniert, das waren geschlossene Systeme. Und weder Menschen noch Umwelt sind zu Schaden gekommen. Auch Rückrufe von Autos seien nicht nötig gewesen. Das heißt, die großen Autohersteller haben nicht so saubere Ware bekommen, wie sie bestellt hatten. Dokumentiert wurde aber, dass die Schläuche sauberer sind, als sie am Ende waren. Heißt, da wurde manipuliert. Mitarbeiter haben gemerkt, dass da was nicht stimmt. Die haben das gemeldet und seit Ende vergangenen Jahres ermittelt Continental intern. Es sind bereits mehrere Mitarbeiter entlassen worden und weitere könnten folgen, heißt es. Conti ist nach eigenen Angaben in Gesprächen mit den Autoherstellern, die die Teile bekommen haben. Ob da Schadenersatzforderungen auf den Konzern zukommen, das sei völlig unklar.
Continental spielt auch gleich in der Börse eine Rolle. Zum Wochenende ändert sich da nichts. Der DAX verliert. Zwischendurch stand er heute sogar mal auf einem neuen Jahrestief.
Den Ausverkauf ausgelöst haben insbesondere Rezessionssorgen. Denn Anleger befürchten, dass die Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die Leitzinsen zu stark anheben und die Wirtschaft zu stark abkühlen könnte. Ein Indiz heute war der Einkaufsmanager-Index, eine Umfrage unter hunderten Unternehmen. Das Ergebnis? Viele Manager sind zunehmend pessimistischer. Ihnen machen unter anderem die hohen Energiekosten zu schaffen. Aktien verloren durch alle Branchen hinweg. Besonders heftig war ein Kursabsturz bei Continental. Der Autozulieferer hat angeblich jahrelang seine Kunden betrogen. Unter Druck auch der Euro. Die Gemeinschaftswährung fiel zeitweise auf rund 97 US-Cent. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Und zum Handelsschluss der DAX 2% im Minus, das heißt 12.280 Punkte.